Vielen Dank, Johannes. Ich muss auch sagen, dass bei dieser ausgezeichneten Lesung von Ulf Stolterfurth es dann schwierig ist, einzusteigen und auf eine viel banalere Weise etwas zu präsentieren, das bei Weitem nicht die Dichte und Qualität hat, dessen, was wir in der ersten Stunde gehört haben. Vielleicht sollte ich auch erklären, dass ich Literaturwissenschaftler bin, der nun Designprofessor ist, und diese Verbindung reflektiert sich auch in dem Vortrag. Man könnte ja sagen, wenn man über Typografie spricht und Poesie, dass diese Verbindung sich gewissermaßen zwangsläufig im ganzen Bereich der konkreten und visuellen Poesie ergibt. Und nicht nur in der konkreten Poesie des 20. Jahrhunderts, sondern auch in visuellen Poetiken, visuellen Gedichten vorheriger Jahrhunderte. Man kann selbst in der griechischen Antike beginnen. Und sicherlich ist auch Reinhard Dölls Werk dafür ein gutes Beispiel. Würde ich das Apfelgedicht nehmen, und was ich vorgestern gemacht habe, ist einfach mal so schreiben, nur die Wörter hintereinander. Das ist einfach ein Bildschirmfoto meiner Textverarbeitung. Es ist der gleiche Text, aber es ist nicht mehr das gleiche Gedicht. Genau darum geht es auch, um diese Differenz, die sich ergibt, wenn man von hier nach hier geht. Ganz offensichtlich ist es so, dass die Topografie hier also ein elementarer, fundamentaler Bestandteil der Poetik wird. Dennoch gibt es einen Unterschied zum gesamten Bereich der Schriftbildlichkeit. Man kann ja auch weitergehen und sagen, nicht nur die sogenannte visuelle Poesie ist visuell oder schriftbildlich. Dies ist eine Manuskriptseite, die erste Manuskriptseite des Prozesses von Franz Kafka. Und sie ist zugänglich gemacht worden, in der kritischen Kafka-Ausgabe von Roland Reuss, der nun bekannt ist durch seinen, wie ich finde, unsäglichen Heidelberger Appell, der sich aber auch dieser Heidelberger Appell gegen Google und gegen Open Access publizieren, speist sich gerade auch aus so einer typografischen Buchästhetik, der Roland Reuss als Philologe sehr verbunden ist. Und hier sieht man tatsächlich, wie hier auch in dieser Art von Textphilologie die Idee, dass eine fundamentale Schriftbildlichkeit im Manuskript konserviert werden muss im Buch, selbst wenn es sich um ein schriftbildlich ansonsten konventionell verstandenes Buch wie Kafkas Prozess handelt. Nicht, dass man dann also einen Text bekommt, der auf der linken Seite so aussieht und nicht so wie der Kafka in der normalen Fischer-Taschenbuchausgabe. Insofern wird es dann auch zweifelhaft, wo man genau die Grenze zieht zwischen sogenannter visueller und sogenannter nicht visueller Poesie, denn jede Poesie, die gedruckt ist oder geschrieben ist, ist natürlich visuell. Nun, wenn ich begrifflich genau bin, dann gibt es eine wichtige Unterscheidung, nämlich, dass sich Typografie immer auf Drucktypen bezieht und nicht auf Handschrift. Ja? Daher würde man sagen, wir haben hier auf der rechten Seite eine Handschrift oder eine Kalligraphie, die auf der linken Seite durch den Textphilologen in eine Typografie übersetzt wird. Das bedeutet auch, dass kalligraphische Poesie, wie die hier in diesem Fall typografisch wiedergegebene Flügel des griechischen Dichters, des Simias von Rhodos aus der Epoche Platons, dass dies nicht unter typografische Poesie fallen würde. Ursprünglich handelte es sich um eine Handschrift, die tatsächlich auf einem präparierten Vogelflügel angebracht worden ist oder auch auf Altarfiguren und selbst religiösen, kultischen Inhalt hat. Damit fangen die meisten Geschichten der visuellen Poesie an. Das ist das dritte Jahr, aus dem dritten Jahrhundert vor Christus. Doch würde man es insofern ausschließen, als dass die Geschichte der Typografie tatsächlich erst mit dem Buchdruck beginnt und dann also die Geschichte der typografischen Dichtung erst mit Dichtung, die spezifisch in ihrer Schriftgestalt für den Buchdruck konzipiert worden ist. Wie der Medientheoretiker Michael Giesecke in seiner kritischen Geschichte des Buchdrucks rekonstruiert hat, war nämlich Gutenbergs Bibel eigentlich noch erfunden worden, um die Handschriftlichkeit zu emulieren und zu perfektionieren. Deswegen gab es zum Beispiel bei Gutenberg auch Einschränkungen etwa der Wiederverwendung von Typen. Also Gutenberg hat von den gleichen Buchstaben, etwa von S oder A, mehrere verschiedene Bleiformen anfertigen lassen, um der Schriftgestalt der Handschrift näher zu kommen als dem, was wir heutzutage als Drucktypografie begreifen. Vielleicht das erste typografisch-literarische Kunstwerk war das Narrenschiff von Sebastian Brandt, 39 Jahre nach Gutenbergs Erfindung publiziert. Warum? Man könnte ja sagen, es handelt sich, es ist eine bekannte Verssatire und es handelt sich hier erstmal um ein ganz konventionelles illustriertes Buch mit einem Holzschnitt und einem konventionellen Textsatz. Was aber interessant ist an Brandts Buch, ist, dass jedes der Kapitel, jedes der Episoden des Narrenschiffes mit einem ganz präzisen Satzspiegel konstruiert ist. Das heißt, ich überschlage jetzt mal eine Doppelseite. Dies ist immer der Beginn eines neuen Kapitels, dann kommt eine Doppelseite und dies ist das Ende. Und wie man sieht, endet dann auf der vierten Seite der Text exakt auf der letzten Zeile. Das bedeutet, von diesem Buch ist zuerst die Typografie, also man würde heute sagen, das Layout gemacht worden. Und dann musste der Schriftsteller so schreiben, dass die Verse exakt in den Satzspiegel passen. Das heißt, zum ersten Mal war es so, dass die Typografie nicht eine Adaption eines vorgefertigten Manuskripts war, so wie das heute auch noch für die meiste Literatur der Fall war, sondern der Schriftsteller musste für den Schriftsatz schreiben. Der Schriftsatz, die Typografie kam zuerst, der Text kam zuletzt. Allerdings muss man auch sagen, dass dies Sebastian Brandt als Schriftsteller so große Probleme bereitet hat, dass er diese Struktur aufgegeben hat nach ein paar Kapiteln. Also wenn man die ersten 12 Kapitel des Narrenschiffs liest, dann hat man noch genau diese präzise Struktur und dann plötzlich läuft es auseinander. Ein anderes Beispiel, im selben Jahr publiziert wie das Narrenschiff, ist die Hypnerotomachia Polyphili. Wenn man das übersetzen würde, wäre es die Traumkampferzählung des Polyphilos, eines anonymen Schriftstellers, der retrospektiv als der Mönch Francesco Colonna identifiziert worden ist, 1499, den Mario Prats als den Joyce des Quattrocento beschrieben hat, also als einen frühen experimentellen Schriftsteller, der in einer Sprache Italienisch schreibt, dass es eigentlich gar nicht gab und dass viele Hybridwörter und Neologismen und poetische Formeln gebraucht. Tatsächlich handelt es sich hier auch um ein integrales Kunstwerk von Typografie und Literatur. Gestaltet wurde das Buch von dem bekannten Typografen Aldus Manutius, dem Erfinder der Kursivschrift unter anderem, und es gilt als eines der großen Buchkunstwerke des frühen Humanismus, gesetzt in einer klassizistischen Didot-Type. Die Idee ist hier, dass wir gewissermaßen eine musikalische Komposition des Schriftbildes haben, eine Harmonie von Kunst und Natur, Mikro- und Makrokosmos, Proportion von Zahl und Musik, zum Beispiel auch in der Anwendung des goldenen Schnittes auf die Proportionen des Satzspiegels. Wir sehen das auch hier in dieser zentralperspektivischen Illustration. Also es folgt einer neuplatonischen, pythagoreischen Idee der Harmonie von Kunst, Zahl, Kosmos, die sich dann sowohl im Text als auch in der Typografie widerspiegelt. Nun, wenn wir jetzt den Sprung machen ins späte 19., frühe 20. Jahrhundert, so ist das vielleicht erste berühmte typografische Gedicht der künstlerischen Moderne, der Coup de Dé, der Würfelwurf von Mallarmé, 1897 publiziert, mit sehr genauen typografischen Anweisungen für die Schriftsteller. Und dieses Gedicht endet mit dieser Seite und der Formulierung une constellation, eine Konstellation im Sinne des Sternenbildes, denn tatsächlich imitiert diese Druckseite das Sternenbild des großen Bären, aber auch im Sinne der Konstellation von Wörtern auf der weißen Seite. Und genau dieser Begriff der Konstellation ist dann auch in den 60er Jahren von Gombringer und der konkreten Poesie übernommen worden als Gedichtform von diesem Gedicht. Auch hier ähnlich wie bei der Hypnerotomachia Polyphili, die Idee einer Harmonie von Kunst und Natur, Mikro- und Makrokosmos, Proportionalität von Zahl und Musik. Denn was hier beschrieben wird, ist ein Schiffbruch und ein Kampf eines Kapitäns gegen das Unwetter. Und das löst sich dann in dieser Einheit von Sternenbild und Schriftbild, von Sprache und Kosmos auf. Bekannt ist natürlich auch der italienische Futurismus und die sogenannte Parole in Libertà, also die befreite Sprache, die eben auch eine befreite Typografie war. Und damit beginnt eigentlich erst die moderne Typografie, denn wir sehen, dass bei Mallarmé noch stets eine klassizistische Schrifttype gebraucht wird. Also das Schriftbild an sich ist zwar neu, experimentell, aber die tatsächliche Typografie, die Gestaltung der Schriften folgt noch einem klassizistischen Buchdruck. Und hier werden nun völlig neue Typen, auch radikale Typen zu ihrer Zeit kombiniert. Zum Beispiel haben wir hier keine Serifen mehr, also für Schriftexperten nicht diese kleinen Häkchen an der Schriftgestalt, die eigentlich noch aus der lateinischen Antike kommen, nämlich der Tatsache, dass früher Steinmetze die Schrift gemeißelt haben und dann den Meißel ansetzen mussten, und aus dem Meißel entstand die Serifen. Deswegen waren dann auch die Serifenschriften später, nach dem Mittelalter, klassizistische Typen, in denen die alten Frakturschriften aufgegeben wurden und durch einen Rückgriff auf den klassischen Kanon, auf die Typografie der lateinischen Antike ersetzt wurden, genau mit der Idee, wiederum an klassisches humanistisches Wissen anzuknüpfen. Hier haben wir den Bruch mit diesem humanistischen Wissen, nämlich auch in der Tatsache, dass wir hier nun keine virtuellen Meißel mehr vorfinden, sondern radikale, sogenannte Grotesk-Schriften, die schon vorausweisen auf eine konstruktivistische Typografie, die aus elementaren geometrischen Figuren besteht. Nun, was man dazu allerdings sagen muss, ist, dass die ersten Publikationen des italienischen Futurismus tatsächlich in einer Jugendstil-Typografie gesetzt wurden und dies bereits die zweite Phase manifestiert. Dieses Buch ist von 1914, das Futuristische Manifest erschien 1909. Dazwischen lagen 5 Jahre einer erheblich konventionelleren Ästhetik im gesamten Futurismus, auch in den Gedichten Marinettis, auch im Gebrauch der Sprache, und erst durch den Einfluss anderer Künstler, die dann zur futuristischen Gruppe hinzukamen, hat sich dann auch Marinetti in seiner eigenen Sprachästhetik radikalisiert. Wir springen vom italienischen zum russischen Futurismus. Dies ist ein Schulbuch von Elisitsky, der nicht nur Bildkünstler, Architekt war, sondern vor allem auch Typograf. Ja, wir lernen hier sowjetische Mathematik. Ja, wir haben hier, also ich bin leider nicht des Russischen mächtig, aber wir haben hier Usbeken, Turkmenen, Russen, man sieht sie auch an ihren verschiedenen Trachten, und die ergeben dann in ihrer Summe SSSR, also die UdSSR, ja, die verschiedenen UdSSR-Völker. Wenn man jetzt genau hinsieht, dann stellt man aber fest, es handelt sich hier nicht um eine Zeichnung, sondern all diese geometrischen Elemente sind kyrillische Buchstaben aus dem Bleisatzkasten. Ja? Das heißt, es wurde aus dem Bleisatzkasten, aus den vorgegossenen Lettern, dieses Bild komponiert, ein typografisches Bild. Ebenfalls mit der gleichen Methode gestaltete Lissitzky ein Gedichtband für Majakowski, und der in vieler Hinsicht revolutionär ist, revolutionär nicht nur im kommunistischen Agitprop-Inhalt der Majakowski-Gedichte, sondern auch in dieser radikalen Schriftbildgestaltung. Wir sehen hier zum Beispiel auch Hammer und Sichel, aber wiederum komplett aus dem kyrillischen Setzkasten komponiert, nicht gezeichnet. Was wir auch sehen, ist gewissermaßen das erste grafische User-Interface. Denn wenn man genau hinsieht, dann stellt man fest, dass jedes einzelne Gedicht ein Register hat. Es ist also wie ein Adressbuch, sind die Seiten geschnitten, und jedes einzelne Gedicht hat ein Piktogramm. Ja, also es gibt eine piktografische Benutzeroberfläche oder ein Navigationssystem für diesen Gedichtband. Eng zusammen mit Schwitters, ja, hier sind noch weitere Seiten dieses Gedichtbands, eng zusammen mit Lissitzky arbeitet Kurt Schwitters, und dies ist ein Kinderbuch. das er in den 20er Jahren gestaltet hat, Die Scheuche, ein Märchen. Und hier stellt man auch wiederum fest, er gestaltet Grafik, Schriftgrafik aus dem Setzkasten heraus und verbindet das dann auch mit der Tradition von grotesken Kinderbüchern, die mit Sprachspielen und Schriftspielen arbeiten, wie sie schon seit dem 19. Jahrhundert bekannt sind. Beide, Lissitzky und Schwitters, sind auch professionelle Typografen. Also Schwitters zum Beispiel hat hauptberuflich als Grafikdesigner und Werbedesigner gearbeitet, war in diesem Beruf beeinflusst, ist zu diesem Beruf gekommen durch den holländischen Typografen Piet Zwart. Das muss ich erwähnen, weil ich für das Piet Zwart-Institut in Rotterdam zuständig bin. Er setzte dann seine Ursonate, wie man hier sieht, in einer Typografie, die bereits sehr stark von De Stijl und Bauhaus beeinflusst war. Die Ursonate erschien 1932 und arbeitet hier auch mit diesen elementaren geometrischen Formen im Schriftsatz. Bereits eine Abweichung zu dieser früheren futuristisch-dadaistischen freien Typografie. Gemeinsam mit Theo van Doesburg und Piet Zwart ging Schwitters in den 20er Jahren auf eine Holland-Tour, und in dieser Zeit verband sich die Dada-Ästhetik von Schwitters mit der Formstrenge des De Stijl. Und dies hier sind Gedichte, die van Doesburg selber durch den Einfluss von Schwitters geschrieben hat, 1923, und die von Schwitters in seiner Zeitschrift März im selben Jahr publiziert wurden. Also hier Reiter heißt Reiter, Stab heißt Schritt, Part heißt Pferd, also Reiter, Stab, Part, Stab, Part, Stab, Part, Stappe, Part, Stappe, Part, Stappe, Part, Stappe, Part, Stappe, Part. Nicht? Also es ist auch eine Rhythmisierung, die hier stattfindet, eine Musikalisierung der Typografie, aber auch eine Reduktion der typografischen Sprache im Vergleich zu den früheren futuristischen typografischen Experimenten und eine Abstrahierung der Sprache, eine große Nähe zur abstrakten Malerei, auch des De Stijl, zum Beispiel von Mondrian. 1930 veröffentlichte Theo van Doesburg in seiner eine neue Zeitschrift, Art Konkret, konkrete Kunst, und veröffentlichte in dieser Zeitschrift ein Manifest, die Grundlagen der konkreten Malerei. Das erwähne ich deswegen, weil nämlich dieses Manifest dann auch die Grundlage von Max Bilds konkreter Kunst wurde, die wiederum die Grundlage von der konkreten Poesie in den 50er Jahren wurde. Was schreibt van Doesburg hier? Er sagt, die Kunst ist universell, Punkt 1. Punkt 2, bevor das Werk in Materie umgesetzt wird, soll es vollständig im Bewusstsein konzipiert und vorgeformt sein. Es darf keine Anlehnung an die Natur enthalten, also keine Mimesis, ja, strikte Künstlichkeit, weder Sinnlichkeit noch Sentimentalität. Wir wollen den Lyrismus, die Dramatik, den Symbolismus und so weiter ausschließen. Nicht? Das ist natürlich dann auch programmatisch für die spätere experimentelle Poesie in den 50er und 60er Jahren. Er schreibt allerdings über Bildkunst. Er sagt, das Bild soll mit rein plastischen Mitteln gestaltet werden, das heißt mit Flächen und Farben. Ein bildnerisches Element bedeutet nur sich selbst, folglich bedeutet das Bild ebenfalls nur sich selbst. Ja? Ein Manifest für abstrakte Kunst. Ja? Nicht etwas anderes darstellen, nicht etwas anderes bedeuten, sondern pure Form. Was man sagen könnte, ist, dass wenn man einerseits die Konstellation beziehungsweise Konstellation von Mallarmé nimmt und dann die Konkretion, dieses puristisch, ich würde aus meiner halbholländischen Sicht sagen, calvinistische Manifest, ja, dann bekommt man bereits wichtige Bausteine für die Ästhetik der konkreten Poesie der späteren 50er Jahre. Es gibt allerdings schon in dieser Zeit eine Rezeption dieser noch stärker künstlerischen Experimente, tatsächlich in der kommerziellen, professionellen Typografie, nämlich durch den Typografen Jan Tschichold. Jan Tschichold publiziert im Jahr 1928 sein Lehrbuch Die neue Typografie, ein Manifest einer modernen Typografie, das wichtigste Typografiebuch des 20. Jahrhunderts ist. Auch als Bauhausbuch erschienen ist in der Reihe der Bauhausbücher und strikte Forderungen enthält, zum Beispiel keine mittelachsigen Schriftgestaltungen mehr. Ja? Keine zentrierten formalen Elemente, sondern, Entschuldigung, oh, da fehlt mir jetzt ein Bild vergessen, tut mir leid. Das zweite Bild zeigt fast den gleichen Satzspiegel, aber mit asymmetrischen Elementen, also wo diese schwarzen Blöcke dann zum Beispiel nach links und nach rechts rücken. Dieses Buch führt auch die Schriftexperimente von Schwitters, von Duisburg, von Lisicki an als Vorbilder, als Beispiele einer neuen Typografie und sagt, so muss Typografie heute gestaltet werden. Nicht mehr mit Serifenschriften, sondern mit Groteskschriften, mit elementaren Formen, mit einer visuellen Sprache, die an die abstrakte Kunst angelehnt ist. Im selben Jahr, 1928, publiziert der Typograf und Bauhauslehrer Paul Renner eine neue Schrift, nämlich die Futura. Ja? Und die Futura-Schrift sehen wir jetzt genau hier. Und zwar als eine neue, moderne Schrift, die sich zum Beispiel ja, dazu eignet, um Fotomontagen zu machen. Ja? Also es passiert plötzlich, dass die Typografie selbst versucht, die kommerzielle Typografie versucht, Schriften zu entwickeln, die für die moderne Kunst und für das moderne Gestalten besonders geeignet sind. Nicht? Futura, die Schrift unserer Zeit. Ja? Ich glaube, die Verbindung zum Futurismus im Namen nach ist auch nicht zufällig. Und wenn wir uns nun das Werk von Reinhard Böhr ansehen, hier nur einfach auf die Rückwand ziehen, die Missa Profana, ist in der Futura gesetzt. Ja? Sehr viele Gedichte der konkreten Poesie verwenden die Futura als Schriftart. Und wir werden das auch noch später sehen in anderen Beispielen, die ich zeige. Hier ist der erste Entwurf der Futura und das ist, was die Futura schließlich geworden ist. Eine Schrift, die auch heute noch sehr viel auch kommerziell im Einsatz ist. Ach, Entschuldigung, hier habe ich das gute Tschichold-Beispiel. Hier ist ein Filmplakat, das Tschichold gestaltet hat. Gewissermaßen eine Antithese dessen, was man heutzutage als Filmplakat verstehen würde. Ja? Eben genau wie auch Duisburg in seinem Manifest schreibt, keine Mimesis, ja, keine Illusion. Das Plakat versucht nicht, wie ein Hollywood-Film auszusehen, ja, sondern es ja, stellt die Illusion gewissermaßen dar und durchbricht sie auch. Ja. Denn was wir sehen, ist ja hier einerseits in dieser Anordnung der Bilder den Lichtkegel des Projektors als gestalterisches Element. Also gewissermaßen wird Film hier strukturell sichtbar. Wir haben auch eine visualisierte Bewegung, also die bewegten Bilder, die Kinematografie übersetzt in eine Bildserie innerhalb der Plakatgestaltung. Dann auch gewissermaßen eine Analyse der filmischen Illusion. Wir sehen hier den Zug, genau wie beim ersten Film der Brüder Lumière, die Lokomotive, die über die Leinwand fährt und projiziert hier auf das flache Quadrat auf die Leinwand, aber gleichzeitig sehen wir die perspektivischen Fluchtlinien, sodass hier auch die perspektivische Konstruktion und die Schaffung, die Konstruktion der räumlichen Illusion durch das Bild hier in diesem Plakat gewissermaßen mit reflektiert, mitgestaltet wird. Und natürlich auch die gleichen Elemente. Die Schriften sind dekorativ, sie sind nicht funktionell, ebenso ist ja auch das Bild in der Mitte mimetisch, es ist nicht abstrakt oder es ist ornamental, nicht? Also wir haben in der Zeit auch die Vorstellung des Ornaments ja, als Verbrechen. Das würde genau gegen so eine Typografie gehen. Scheinbar. Aber wenn wir uns die Lyrik des George-Kreises ansehen, dann gibt es da auch Widersprüche. Dies ist die Schrifttype, die George verwendet hat, um dann tatsächlich seine Gedichte zu setzen, und zwar konsequent in allen seinen Büchern. Man stellt schon fest, dass diese Schrifttype eigentlich sehr nah an der Futura ist. Ja? Also mit einer ähnlichen Reduktion arbeitet, ohne Serifen, mit einer sehr starken Formalisierung der grafischen Elemente. Auch inhaltlich, leider habe ich das nicht in der originalen Typografie gefunden, um es hier zu projizieren, wenn man an bestimmte George-Gedichte denkt, wie zum Beispiel das Wort, das mit dem Vers endet, kein Ding sei, wo das Wort gebricht. Ja, also Realität wird nur durch Sprache hergestellt. Das Wort ist nicht mehr länger Referenz oder Abbild, sondern selbst Ursache der Welt. Ja, kein Ding sei, nichts existiert, da wo es kein Wort gibt, da wo das Wort gebricht. Das ist eigentlich auch ein Programm einer sprachlichen Konkretion, wenn man so will. Und insofern ist meine These, dass in der konkreten Poesie durchaus verschiedene Traditionen und Elemente zusammenkommen, nämlich auch eine spätromantisch-symbolistische Tradition von Mallarmé und George mit der Bauhaus-Tradition und der Avantgarde-Tradition der elementaren Typografie und der Reduktion der Sprache. Es gibt aber noch ein weiteres Element, das ich noch nicht erwähnt habe, nämlich Tschichold beklagt schon in seiner neuen Typografie, dass es noch keine wirklich guten Grotesk-Schriften gibt. Dies ist die Schrift, die er selbst verwendet hat, die Akzidenz Grotesk, um die neue Typografie zu setzen. Eine Schrift, die im Jahr, wie Sie hier sehen, 1898 entworfen wurde und die hier tatsächlich auch schon für merkantile und private Drucksachen, also als gewissermaßen als Geschäfts- oder Business-Schrift beworben wird. Ruhe und Klarheit, strenge Einfachheit ihres Auftretens befähigen sie zur Wiedergabe jeder ernsten gehaltenen Darlegung. Ja, das wird dankbar aufgegriffen von den puristischen Avantgarden. Aber Tschichold bemängelt noch gewisse Unsauberkeiten in diesem Schriftdesign. Und auch wenn wir es heute diesen Text sehen, wir sind heute geschult im Ansehen von modernen Grotesk-Schriften, stellen wir fest, dass sie so ein bisschen unregelmäßig wirkt. Das, was wir als moderne, Nicht-Serifen-Grotesk-Typografie kennen, entsteht erst in den 50er Jahren. Und die berühmteste Schrift ist die Helvetica. Ja, ich glaube, jeder kennt sie hier. Also jeder, der auch ein bisschen mit Typografie oder Computern gearbeitet hat, kennt die Helvetica. Es gibt die etwas bastardisierte Form von Microsoft, die Arial, die sehr stark an sie angelehnt ist. Die originale Helvetica hieß ursprünglich Neue Haas Grotesk, weil sie von der Schriftgießerei Haas in der Schweiz 1957 entwickelt wurde, noch im selben Jahr in Helvetica umbenannt, gestaltet von Max Miedlinger und Eduard Hoffmann. Eine andere Schrift, die sehr nah an der Helvetica ist, ist die Univers, gestaltet im selben Jahr 1957 von Adrian Frutiger. Sachliche, neutrale, radikal dekorative, nicht verschnörkelte Avantgarde-Schriften, auch sehr verbunden mit dem Schweizer Design, dem konkreten, formreduzierten Schweizer Design, das auch heute noch eine Marke ist in der Designwelt. Und das ist gewissermaßen das dritte Gestaltungselement für die spätere konkrete Poesie. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit liegt bei ungefähr 80-90%, dass wenn man ein Gedicht von Gomringer, von Bense, von Dö nimmt, dass es in Univers, Helvetica oder Futura gesetzt ist. Mit der Ausnahme einer Schrift, die ich noch später erwähne. So zum Beispiel dieser Band hier, Konkrete Poesie von Gomringer, Helvetica. Genau mit auch dieser Verwendung des weißen Schriftraums als elementarer Gestaltung. Also eigentlich ist schon dieser Bucheinband selbst ein Stück konkrete Poesie. Ja? Einfach nur in dem Autorennamen und dem Titel. Oder die Konstellation Silencio, Gesetz in der Univers. Leider ist die Qualität hier dieses Bilds nicht so gut. Ich muss das eigentlich so in die Originalgröße bringen. Es ist jetzt so ein bisschen verpixelt. Auch hier ist das Gedicht abhängig von einer strikten Geometrie des Schriftbildes. Hätte man eine handschriftliche Kalligraphie, hätte man Unregelmäßigkeiten und man würde nicht diese exakte Geometrie bekommen, wie sie hier durch die Verwendung einer Drucktype resultiert. Es ist fast wie ein Mondrian-Bild, ja, in derselben Exaktheit der einzelnen Elemente. Und genauso wird hier auch der Weißraum zu einem gestalterischen Element. Nicht? Die Abwesenheit des Wortes wird zu einem Negativwort zum eigentlichen Wort, nämlich dem Wort, das tatsächlich das Schweigen nicht nur beschreibt, sondern das Schweigen auch ausführt. Und die anderen Wörter sind gewissermaßen nur dazu da, um den Zwischenraum zu erzeugen, in den dieses Gedicht sitzt. Oder die Konstellation Wind, Gesetz in der Futura. Also jetzt habe ich die drei Schriften durch. Ich habe es aber nicht nach diesem Prinzip ausgewählt. Was wir hier haben, ist ein Reihenprinzip wie in der Zwölftonmusik. Wir haben das Wort, dann haben wir die Umkehrung und wir haben die Spiegelung und dann die kombinierte Umkehrung und Spiegelung. Viermal. Genau wie in dem Krebs- und Krebsumkehrungsprinzip von Schönberg in der Zwölftonmusik. Und es ist ja auch ein Gedicht, das in 50er Jahren zeitgleich zur Blüte der seriellen Musik Stockhausens und Boulez entstanden ist. Man könnte sagen, es knüpft somit an die Sprachmusikalität an, die wir auch in der Konstellation von Mallarmé gesehen haben. Und auch in Mallarmés Konstellation geht es um Wind, allerdings um einen Sturm. Jedoch ist der Wind hier, anders als bei dem Seesturm, nicht mehr mythologisch und metaphysisch aufgeladen. Es gibt hier keine Verbindung mehr von Mikro- und Makrokosmos, sondern dies ist pur sein eigener Kosmos. Da gibt es keine Referenz zu einer höheren metaphysischen Bedeutung, in meiner Lesart zumindest. Man könnte natürlich auch argumentieren, dass durch dieses Anknüpfen an Mallarmé und den Symbolismus sich so etwas wie eine Metaphysik vielleicht untergründig in dem Gedicht doch weiterschreibt. Im 1955 schreibt Gommringer sein Manifest vom Vers zur Konstellation, Zweck und Form einer neuen Dichtung. Und dieses Manifest beginnt mit einem Mallarmé-Zitat, nämlich genau dieser Konstellation, die ich vorhin gezeigt habe. Und Gommringer schreibt darin, dass Texte, auch längere, nun nach visuellen Kriterien behandelt und nach grafischen Gesichtspunkten gesetzt werden. Ja? Setzen wird hier gleich dichten. Ja? Der Schriftsteller wird zu einem Schriftsetzer. Die beiden Tätigkeiten lassen sich nicht mehr voneinander unterscheiden, auch in diesem Gedicht hier nicht mehr, in dieser Konstellation. Das ist eigentlich ganz im Sinne des Bauhaus, ganz im Sinne des Destyle, nämlich die Unterscheidung von freier und angewandter Kunst verschwindet. Ja? Es ist gewissermaßen Schriftstellen als Schriftgestaltung, ja? Kunst als Gestaltung bzw. Dichten als Sprachgestaltung. Und ich kann das mit einiger Autorität sagen, weil ich vor 4 Jahren tatsächlich mal Gommringer begegnet bin bei einem Symposium und ich ihn gefragt habe, würde er dem zustimmen, dass, wenn man seine Dichtung Sprachgestaltung nennen würde. Und er sagte, absolut, genau das ist es. Ja? Nun, es gibt hier eine Verbindung nicht nur zum Bauhaus und zum Destyle, sondern noch zu einer anderen Hochschule, einer sehr wichtigen in der deutschen Nachkriegsdesigngeschichte, nämlich der Ulmer Hochschule für Gestaltung. Gommringer, diese Hochschule für Gestaltung wurde begründet, geleitet von Max Bill, dem Begründer der konkreten Kunst, und sein Sekretär war Gommringer, ne? Nämlich von 1954 bis 1958. Auch Max Bense wurde erst 1963 ordentlicher Professor hier in Stuttgart und das war wohl auch mit einigen Streit und Kämpfen verbunden. Und von 1953 bis 1958, also praktisch in der gleichen Zeit wie Gommringer, war er Gastprofessor in Ulm an dieser Hochschule. Und eine seiner späten Arbeiten ist auch über Design, nämlich Zeichen und Design, semiotische Ästhetik, in Baden-Baden 1971 erschienen. Ich bin daher beinahe versucht, hier ketzerisch in Stuttgart zu sagen, vielleicht ist die Stuttgarter Schule nicht nur eine Stuttgarter Schule, sondern auch eine Ulmer Schule gewesen. Mindestens genauso stark. Ja? Wenn nicht sogar vielleicht sogar noch mehr eine Ulmer Schule in 50er Jahren als eine Stuttgarter Schule. Aber man möge mir da widersprechen. 1964 publizierten Bense und Rainer Döhl ihren berühmten Text zur Lage, 6 Tendenzen in der neuen Poesie. Und in diesen 6 Tendenzen oder 6 Punkten, die sie auch so nummeriert erwähnen, ist der erste Punkt Buchstaben gleich Typenarrangement gleich Buchstabenbilder. Also die Typografie ist der wichtigste und erste Punkt, das Typenarrangement. Da kann man auch nicht mehr unterscheiden, ist da nun von Dichtung die Rede oder ist von grafischer Typografie, Grafikdesign, Grafikgestaltung die Rede. Das verschwimmt hier, geht ein in den ersten und wichtigsten Punkt. Der zweite Punkt lautet Zeichen gleich grafisches Arrangement, Schriftbilder. Ja, fast, also sehr nah an dem ersten Punkt. Und akustische, phonetische, stochastische und kybernetische Poesie sind dann erst als die dritten, vierten, fünften und sechsten Punkte nachgeordnet. Hans-Jörg Meyer, ein anderer Vertreter der Stuttgarter Schule, später Kunstverleger, schrieb dieses Gedicht 1965, wieder in der Futura, ein typografisches Anagrammgedicht. Auch hier ist es schwer zu sagen, nicht natürlich, wir haben hier den Schriftsinn, der eindeutig ist. Gleichzeitig haben wir auch hier ein Permutationsprinzip, nicht? Also die Buchstaben, die sich absolut regelmäßig verschieben, das U jeweils eine Spalte nach links, das A jeweils eine Spalte nach links und die S nach eine Spalte nach links, also eine geradezu perfekte Symbiose von formaler, mathematischer Gestaltung, oder man könnte fast sagen, es ist wie ein Programm, ein Computerprogramm, das immer den Buchstaben nach einen Schritt nach links verschiebt, zwischen der typografischen Schriftgestalt, auch diesem perfekten Quadrat aus neun Buchstaben, und dann vielleicht der Konterkarierung durch einen Text, der eben nicht so trocken ist wie die Gomringer-Texte. Nun, neben den Grotesk-Schriften gibt es aber eine weitere typografische Tradition, die auch sehr stark vertreten ist, hier in dieser Ausstellung, hier in diesem Raum. Wenn Sie ja nur einfach an diese Rückwand gehen, die Schreibmaschinengedichte von Reinhard Döhl, nämlich das Dichten mit der Schreibmaschine. Hier, dies ist ein Text von Emmett Williams, eine Meditation über das Alphabet, in der auch das Alphabet das Material zur Dichtung wird, ja, und auch nach einem strengen formalen Prinzip die Wörter, die Buchstaben verändert, manipuliert werden und sich daraus auch eine geometrische Schriftfigur ergibt. Was besonders ist an der Schreibmaschinentype, also an der Kuriertype, ist, das weiß vielleicht auch jeder, der mit Computern arbeitet, ist, dass Schreibmaschinentypen immer die gleiche Breite der Buchstaben haben. Nicht? Das ist bei allen anderen Schriften nicht der Fall. Also bei anderen Druckschriften ist das I zum Beispiel schmaler als ein W, ja? Während bei einer Kuriertype, bei einer Schreibmaschinentype, die auch das W und das I exakt die gleiche Breite haben. Das ermöglicht eben ganz andere Formen der Komposition. Ja, dadurch kann man streng komponieren, ohne jemals in Probleme zu kommen, dass sich Buchstaben gegeneinander verschieben. Man kann also jederzeit Texte komponieren, die zum Beispiel sowohl horizontal als auch vertikal gelesen werden können, weil die Buchstaben immer übereinander stehen. Emmett Williams war sowohl Herausgeber der ersten großen Anthologie der konkreten Poesie, die Anthology of Concrete Poetry. Er war auch eine Schlüsselfigur der europäischen und amerikanischen Fluxusbewegung. Und jetzt muss ich hier ein bisschen schneller durchgehen, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. Es gab zahlreiche Überschneidungen zwischen Fluxus und konkreter Poesie. Das sehen wir zum Beispiel hier. Döhl auf der linken Seite, Robert Filliou, ein Fluxuskünstler auf der rechten Seite dieser Zeitschrift aus den späten 60er Jahren. Zum Teil gab es aber durchaus entgegengesetzte ästhetische Programme, auch in der Typografie und Schriftpoesie. Dies hier ist ein frühes Werk von Dieter Roth, der zu den Mitbegründern der konkreten Poesie, zu den ersten Mitgliedern gehörte. Ich glaube, dennoch eine andere Ästhetik vertreten hat, radikal anders als Gomringer zum Beispiel. Dies hier, dieses Buch heißt Daily Mirror. Und es ist tatsächlich der Daily Mirror, die englische Zeitschrift, zerschnitten und vergrößert auf einzelne Buchseiten. Im Sinne von Fluxus, auch der beginnenden Pop-Art, eine Zerlegung, Analyse, Verfremdung vorgefundenen Materials statt einer Synthese und der Konstruktion der Sprache gewissermaßen im Labor. Ebenfalls aus dem Fluxus-Kontext die Plakat-Dekollagen, wie er sie selbst genannt hat, von Wolf Vostell seit den späten 50er Jahren. Vostell war ebenfalls ein Künstler, der eigentlich Grafikdesigner und Schriftsetzer war und über Grafikdesign zur Kunst gekommen ist. Dekollage meint hier also nicht nur den Abflug der Maschine oder den Zusammenbruch, sondern wörtlich auch das Entfernen und Entkleiden von Material, auch als eine typografische Kunst, wie wir hier sehen. Die dann auch weiterentwickelt wird zu einer Art Algorithmus, nämlich einer Do-it-yourself-Decollage, bei der jeder Benutzer das Time Magazine nehmen kann und nach diesem Raster selbst zerschneiden und manipulieren. Es gibt auch, dies sind eine Buchseite, die Forstel gestaltet hat, und diese plakative Typografie mit diesen extrem großen Buchstaben in Grotesk-Schrift ist auch sehr charakteristisch für seine Arbeit als Typograf und als Künstler. Ferner gab es im Fluxus diese Art von Minimaltypografie, zum Beispiel in den Aktionspartituren von George Brecht. Hier fast vergleichbar mit George und konkreter Poesie. Also hier ist das Word-Event gewissermaßen der Ausstieg, der Exit aus der Sprache. Ja. Dennoch entgegengesetzt, weil es hier nämlich nicht um die pure Sprache geht, sondern es geht immer um die Handlung. Ja. Also der Exit hier ist der Ausstieg aus der puren Sprache in eine performative Handlung. Diese Typografie kam durch die Verwendung spezifischer Technik, nämlich der IBM Selectrix Kugelkopfschreibmaschine im Besitz von George Matsunas, dem Impresario, dem Organisator von Fluxus, mit dem fast alle Fluxus-Künstler in Amerika gearbeitet haben und die deswegen die typografische Ästhetik des Fluxus sehr stark geprägt hat. Nicht, das hier ist die Schrift, die eingebaut war in die IBM Selectrix. Allerdings war dies keinesfalls die von Matsunas bedachte offizielle Typografie von Fluxus. Dies war gewissermaßen ein Schriftbild, das er selbst gestaltet hat, denn auch Matsunas war eigentlich Grafikdesigner. Er hat davon gelebt, dass er für die US Army in Wiesbaden Formulare gestaltet hat, und mit diesem Geld hat er damals die Fluxus-Feste finanziert. Dies waren zum Beispiel andere Typografien, gewissermaßen Tags, die er gemacht hat für einzelne Fluxus-Künstler, und Diagramme, die er gestaltet hat von sein berühmtes Expanded Arts Diagram, sein Versuch gewissermaßen eine Kartografie der zeitgenössischen experimentellen Künste zu machen. Dies allerdings war die Typografie der Fluxus-Festivals, die sich sehr bewusst angelehnt hat an amerikanische Jahrmarkt-Typografie und über die es einen Streit gab. Ein bekannter deutscher Fluxus-Künstler, Thomas Schmidt, hat über diese Typografie eine Kontroverse mit Matsunas begonnen und sich sogar letztendlich von Fluxus abgespalten, weil er gesagt hat, er möchte diese Art von Jahrmarkt-Ästhetik nicht. Für Matsunas war es essentiell, denn was wenige wissen, war, dass die Matsunas-Idee für Fluxus nicht die einer Kunstbewegung war, sondern die einer tatsächlich angewandten Kunst- und Politikbewegung, die sehr stark an die russische Avantgarde der 20er Jahre, sehr stark an Lissitzky und seine LEF-Gruppe anschließen sollte. Und seine Idee war, proletarische Kunst zu machen. Und proletarische Kunst in dem Fall ist eben auch proletarische Typografie, keine Avantgarde-Typografie, sondern eine Typografie, die dem Mann auf der Straße anspricht, und auch mit der Idee, dass die Fluxus-Aktion, die Festivals selbst unprätentiös sein sollen und gewissermaßen die Qualität von Zirkus-Amüsement haben sollten. Das ist auch sehr stark verbunden, ich füge es nur als Fußnote an, mit der kommunistischen Ästhetik des Fluxus-Kunst-Antikunst-Theoretikers Henry Flint, ja, der damals zu einem Stockhausen-Konzert in New York ging mit dem Plakat Demolish Serious Culture, ja, und ein Picketing, also eine Art Streikposten vor dem Stockhausen-Konzert eingerichtet hat. Hier, dies sind weitere Typografien von Matsunas. Wenn wir nun konkrete Poesie in dieser synthetischen puristischen Konstruktionen einerseits nehmen und andererseits Dieter Roth, Forstel, Fluxus mit dieser Collagen-Dekollagen-Ästhetik, so könnte man sagen, dass sich hier zwei Tendenzen formuliert haben, die sich auch später fortsetzen. Dies hier ist ein bekanntes Werk des konzeptuellen Künstlers Joseph Kosuth, Red, und der Witz ist natürlich, es ist nicht rot. Also es beschreibt nur, was rot ist, ist eine herauskopierte Lexikonseite der Definition des Wortes rot. Allerdings muss man sagen, man könnte denken, dass das sehr stark anschließt an den Purismus der konkreten Poesie. Doch meine These wäre, dass es genau das Umgekehrte ist. Denn die konkrete Poesie hat ja in ihren Konstellationen versucht, sich vom klassischen Text wegzubewegen und zur Visualität hin. Die Konzeptkunst allerdings will, wie ihr Name schon sagt, vom Visuellen weg und zur körperlosen Sprache hin, also zu den puren Konzepten, und versucht da eher die Visualität herauszunehmen. Also man muss sich die konkrete Poesiekonstellation immer vorstellen wie eine Antithese zu einem klassischen Buchtext, während dies hier eine Antithese ist zu einem rot gemalten Bild. Ja, und daher eine Reduktion von Visualität und keine Expansion von Visualität. Der Untertitel dieses Kunstwerks ist auch Art as Idea von 1966. Ja? Also die Dematerialisierung und nicht die Materialisierung, sozusagen die Dekonkretisation und nicht die Konkretisation der Kunst. Dasselbe passiert auch in der Werbung. Dies ist eine sehr berühmte Anzeige einer deutschen Werbeagentur, BBK, von Michael Schirner, der sich selbst den Beuys der Werbung genannt hat, also der sehr bewusst geklaut hat von Konzeptkunst, von konkreter Poesie, von Fluxus in seinen Kampagnen. Dies ist eine Kampagne für den VW Käfer aus den späten 60er Jahren. Der Witz ist natürlich, es steht da Lemon, also Zitrone, aber es ist nicht zitronenfarbig und es spielt mit der Doppeldeutigkeit im Englischen, dass Lemon auch der Ausdruck dafür ist für ein kaputtes Produkt. Nicht? Also wenn zum Beispiel dieses Mikrofon jetzt wie das andere nicht mehr funktionieren würde, dann würde man im englischen Slang sagen, it's a lemon. Ja? Und die Anzeige geht darum, dass der VW eben kein Lemon ist, sondern gut konstruiert ist. Arbeitet aber genau auch mit dieser Reduktion der Formsprache, mit der Futura als Type und diesem Widerspruch der Bildbedeutung und der Schriftbedeutung. Schirner radikalisiert das noch mit auch eine berühmte Kampagne 1981 für IBM Schreibmaschinen. Ja, kann man auch sagen, ein direktes Plagiat der Schreibmaschinenpoesie von Döhl und anderen Konkreten der 60er Jahre. Gewissermaßen die Rache von IBM dafür, dass alle Konkreten und Fluxuskünstler damals mit IBM-Schreibmaschinen gearbeitet haben. IBM brauchte 20 Jahre, um dann zu verstehen, dass man damit auch Werbung machen kann. Ja. Und diese Art von konkreter Schriftästhetik ist keinesfalls gestorben in der Werbung. Ich habe dies ganz aktuell von der Homepage von RWE geholt, vorweggehen. Ja. Kann man auch sicher sein, die Agentur, die das gestaltet hat, hat hier eine kleine Hommage an Michael Schirners berühmte IBM-Kampagne gemacht. Ja. Also so schreibt sich das jetzt fort in Design und Werbung. Das ist gewissermaßen eine Geschichte der Fortführung der konstruktiven Typografie. Wenn wir über die dekonstruktive, die Decollage-Typografie sprechen, dies war das allererste Punk-Fanzine aus den 70er Jahren von John Holmstrom in New York, 1975 oder 76 publiziert. Es ist nicht das, was wir heute wirklich als Punk-Typografie oder Fanzine-Typografie identifizieren, sondern es ist viel näher an so einer 60er, 70er Jahre amerikanischen Underground-Ästhetik, zum Beispiel in Comics von Robert Crumb. Das, was wir als Punk-Ästhetik kennen, ist eher dies. Und es kommt aus England und es ist tatsächlich auch geprägt worden von einem professionellen Typografen, nämlich Jamie Reed, der einen soliden Hintergrund in der Kunstausbildung, Designausbildung und in Kunstavantgarden hatte, selbst Mitglied in einer situationistischen Splittergruppe in den 70er Jahren war und sehr bewusst dadaistische und situationistische Ästhetik und Konzepte in den Punk eingebaut hat. Ja. Dies kennt wahrscheinlich jeder. Das ist von Jamie Reed gestaltet, God Save the Queen, Sex Pistols von 1977. Nun, ich finde, man kann das auch als Gedicht analysieren. Und zwar, es ist gestaltet im Stil eines Erpresserbriefs, nicht mit diesen ausgeschnittenen Typen. Es ist also gewissermaßen eine simulierte Entführung der Queen. Der Slogan God Save the Queen wird dadurch zum sarkastischen Kontrapunkt. Wenn nämlich die Queen gekidnappt ist, also wenn der Buckingham Palace dies hier gewissermaßen als Erpresserbrief bekommt von der Punkbewegung, dann bedeutet das, nur noch Gott kann sie retten. Ja? Ja? Only God can save the Queen. Ja? Also das ist eine Ironie, die sich vielleicht auch nur erschließt, wenn man ein bisschen in die Sprache reingeht. Ich denke, jeder Engländer hat das sofort begriffen, aber ich glaube, außerhalb Englands hat sich das nicht so deutlich mitgeteilt. Nun, man kann das also lesen tatsächlich als ein aggressives Punk-Gedicht. Gleichzeitig ist es eine Marketing- und Werbekampagne für die Band Sex Pistols, und so wie also die Konstellation und die Konzeptkunst zu VW- und RWE-Kampagnen werden, wird hier die Décollage zur Musikindustrie-Kampagne. Interessant ist, dass diese Kampagne dann auch direkt von der Subkultur aufgegriffen wird. Das ist also eine Ausgabe des legendären englischen Punk-Fanzines Sniffing Glue, ja, das ebenfalls mit dieser Collage-Ästhetik von Jamie Reed arbeitet und sein Queen-Emblem weiterverwendet. Was daraus wird, ist unter anderem dies, eine Arbeit des berühmten englischen Grafikdesigners, Typografen Neville Brody, auch ein ehemaliger Punk-Fanzine-Macher, der dann zum kommerziellen Grafikdesigner wird und zum Art Director der Zeitgeist-Zeitschrift The Face, der erfolgreichsten Zeitgeist-Zeitschrift in 80er Jahren und Vorbild auch von späteren Postillen wie zum Beispiel Tempo oder Wiener in Deutschland. Was man sieht, ist, dass auch Brody sehr bewusst an Avantgarde-Traditionen anschließt. Also wenn man sich zum Beispiel Bauhaustypen ansieht, die sind sehr ähnlich gestaltet. Seine Schrift Insignia zum Beispiel arbeitet mit extrem elementaren Formen. Wenn man sieht, wenn man genau hinguckt, stellt man zum Beispiel fest, dass innerhalb der Buchstaben die Formen stets Rechtecke sind, ja? Und dass die abgerundeten Ecken stets ein klassischer 45-90-Grad-Kreis sind. Ja? Also all diese Formen lassen sich auf Rechtecke und exakte Kreise reduzieren. Es gibt keine anderen Kurven oder vertikalen Elemente hier in dieser Schrift. Später in den 90er Jahren, deswegen erwähne ich Brody hier, gibt er ein experimentelles Grafikdesign-Typografie-Zeitschrift, eine Typografie-Zeitschrift heraus mit dem Titel Fuse, die schließlich überhaupt die Grenzen der Leserlichkeit von Schrift erkundet. Das ist eine Seite aus Fuse, dies ist eine andere. Eine Schriftästhetik, die dann in den 90er Jahren noch perfektioniert wird von dem amerikanischen Grafikdesigner David Carson. Ich lasse mal eins aus, das hier ist eine, ja, Moment, ich muss es doch noch erwähnen, bevor ich über Carson spreche. Eine der Schriften, die in Fuse präsentiert wurden, war die Schrift Random Beowulf der niederländischen Grafikdesigner und Typografen Just van Rossum und Erik van Blokland. Und diese Schrift arbeitet mit dem Umstand, dass es möglich ist, bei Computerschriften Computerprogramme in den Font, in die Schrift selbst zu implementieren. Ja? Wir haben ab 1986 die Desktop-Publishing-Revolution, den Apple Macintosh-Programme wie PageMaker und den technischen Standard PostScript für Grafikdesign und auch für Schriften. PostScript ist eine Programmiersprache. PostScript-Schriften sind in dieser Programmiersprache geschrieben und was erstmals von Rossum und Blokland herausgefunden haben, ist, dass man tatsächlich dann auch programmierte Schriften gestalten kann, die sich selbst verändern, während sie gesetzt werden. Ja? Also die tatsächlich als generative algorithmische Schriften fungieren und so funktioniert die Random Beowulf, ja? Die mutiert, ja? Wenn man sie verwendet. Ja? Das heißt, man weiß auch, wenn man selbst einen Text in dieser Schrift setzt, weiß man nicht, welchen Text man später bekommt, weil der innerhalb dieser Parameter mutiert. Ja, diese Mutation ist direkt in die Schrift selbst hineinprogrammiert. Ich erwähne diese Beispiele, weil an diesem Punkt für mich fraglich wird, wo hört Typografie und kommerzielles Grafikdesign auf und wo fängt experimentelle visuelle Poesie an? Für mich sind das relativ arbiträre Unterscheidungen, ja? Ob man das eine Design nennt und, oder das andere experimentelle typografische Dichtung. Ich behaupte auch und lass mich gerne widerlegen und lass mir gerne widersprechen, dass diese intensive Verbindung zwischen zeitgenössischer Typografie und zeitgenössischer experimenteller Dichtung, wie sie in den 50er und 60er Jahren bestanden hat, später nicht mehr besteht. Es gibt zwar eine reiche Tradition von typografischer und visueller experimenteller Poesie, zum Beispiel auch die Language Poetry in Amerika, Dichterinnen wie Susan Howe. Sie ist aber typografisch in den Schriften, die sie verwendet, relativ konventionell und sie entsteht nicht mehr im direkten Umfeld in Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Grafikdesignern oder Typografen. Also leider ist diese Nabelschnur zerschnitten. Ja, wir haben Leute wie Brody, Blokland oder Carson, die mit solchen Schriftexperimenten sich beschäftigen, aber es gibt keine wirkliche Verbindung zu einer zeitgenössischen Literatur mehr, sondern das spielt sich weitgehend in einem popkulturellen Feld ab. Auch Carson ist ursprünglich ein Grafikdesigner einer popkulturellen Zeitschrift Raygun in den USA. Don't mistake legibility for communication. Man soll nicht Lesbarkeit mit Kommunikation verwechseln. Genau nach diesem Motto gestaltet er fast unlesbare Texte. Dieser zum Beispiel ist in Raygun erschienen. Es ist ein normaler Text, ein englischer Text, aber er ist in der Schrift Zapf-Dingbats gesetzt. Also für diejenigen von Ihnen, die sich ein bisschen mit Typografie auskennen, es ist eine klassische Schrift, die ich glaube in den 60er Jahren von dem klassischen Typografen Hermann Zapf gestaltet wurde in Deutschland und die einfach nur grafische Symbole enthält, also zum Beispiel Telefone oder wie man hier sieht, Rauten, Rechtecke, Kreise, um diese zum Beispiel dann als Elemente im Schriftsatz einzusetzen. Und Carson hat schlicht einen ganzen Text, einen normalen Text, den er aus der Raygun-Redaktion bekommen, in Zapf-Dingbats gesetzt. Man könnte ihn dekodieren, wenn man ihn selber sozusagen nachsetzt und dann in eine andere Schrift selektiert und dann herausfindet, was eigentlich ursprünglich hier in den Lettern kodiert ist oder wenn man die Kodierungstabelle von Zapf-Dingbats nachschlägt. Im selben, ja, und sein programmatisches Buch heißt The End of Print. Ja. Im selben, fast in derselben Zeit wie The End of Print von Carson erscheint das Manifest The End of Books von Robert Coover, das ein erstes Manifest der elektronischen Literatur ist von 1992. Und Coover schreibt darin, in the real world nowadays, that is to say in the world of video transmissions, cellular phones, fax machines, computer networks, and in particular out in the humming digitalized precincts of avant-garde computer hackers, cyberpunks, and hyperspace freaks, you will often hear it said that the print medium is doomed and outdated technology, a mere curiosity of bygone days destined soon to be consigned forever to those dusty, unattended museums we now call libraries. Also hier ist sozusagen die Utopie oder Dystopie des Verschwindens des Buchdrucks und manifestartig formuliert. Es erinnert sehr stark an den Heidelberger Appell und die jetzigen Diskussionen über die Krise des Buchdrucks und der Zeitschriften. Also wir sind diese Diskussion seit 1992 nicht mehr losgeworden. Im selben Jahr kreiert der 1992 der Science-Fiction-Schriftsteller William Gibson einen elektronischen Text, ein Gedicht, Agrippa, gedichtet nach dem ägyptischen Totenbuch. Ich finde es nicht so besonders als Gedicht, muss ich jetzt sagen, auch gerade nach einer Lesung von Ulf Scheuterfurth, aber es ist ein interessantes formelles Experiment, denn dieser Text funktioniert folgendermaßen, dass wenn man die Seite umblättert, sie im Computer gelöscht wird, in der Datei. Also das Buch zerstört sich selbst, wenn man es liest und stellt daher auch die Verbindung zum Totenbuch her. Also es ist tatsächlich ein Totenbuch im wörtlichen Sinne, in diesem konkreten Sinne einer Schrift, die sich selbst auslöscht. Was man auch feststellt, ist hier die Typografie des Macintosh aus den 80er Jahren. Es ist realisiert in dem Programm HyperCard und auch hier stellt man fest, diese Art der sehr stark pixelartigen Typografie wird zu einer eigenen Ästhetik der elektronischen Schrift. Das sehen wir auch in diesem Projekt der Netzkünstler Jody. Wir befinden uns gewissermaßen jetzt in der Epoche des Desktop-Publishing und der Computertypografie. Ich bin jetzt online. Dies ist eine Website der niederländischen Gruppe Jodi, die hier auch beim vorherigen Literatur- und Stromfestival eine Performance-Lesung gegeben hat. Und dies ist ein Projekt, das sie für unser Institut in Rotterdam realisiert haben. Was man hier, es ist relativ einfach. Ich finde es auch nicht unbedingt ihre beste Arbeit, aber es ist trotzdem interessant hier im Kontext dieses Vortrags. Was man hier nämlich liest, sind Schriften. Ja. Und die sind alte Systemschriften des Macintosh-Computers. Bei Cairo muss ich nun selber einen Text eingeben. Ja, das ist ähnlich wie Dingbats, eine Schrift, die nur aus Symbolen besteht. Ja. All dieses hier sind originale Systemschriften des Apple Macintosh, wie sie im Macintosh-Betriebssystem ungefähr bis Ende der 90er Jahre installiert waren. Und das Interessante ist, dass sie alle nach Städten benannt sind. Ja. Das heißt, dies wird zu einem typografischen Gedicht, zu einer typografischen Städtereise. Ja, von Athen nach New York und dann noch weiter, San Francisco, Toronto und Venedig, wo man auch sagen kann, hier hat sich etwas verändert gegenüber der typografischen Poesie der 60er Jahre. Denn wenn ich vorhin gesagt habe, die konkrete Poesie ist hauptsächlich in Helvetica, Univers, Futura und Kurier gesetzt, dann ist das gewissermaßen Insiderwissen, ja, das man haben muss, indem man sich auskennt als Typograf. In einem Buch ist die Schrifttype normalerweise nicht ihrem Namen nach kenntlich gemacht. In einem elektronischen Text praktisch immer. Ja. Wenn wir einen elektronischen Text lesen in einer Textverarbeitung, dann können wir immer im Menü sehen, was der Name der Schrifttype ist. Und genau dieses Interface-Element hier wird hier auch auf dieser Website verwendet. Das heißt, es wird zum ersten Mal möglich, gewissermaßen mit dem gesamten symbolischen Universum der Typografie zu dichten, nämlich nicht nur mit der visuellen Gestalt der Typografie und der Weise, wie man sie auf dem Blatt oder auf dem Bildschirm anordnen kann, sondern auch mit ihren Namen. Die Namen können erstmals selbst elementarer Bestandteil eines typografischen Gedichts werden. Ich schalte zurück in meine Präsentation. Was wir hier sehen, ist eine Populärform der Schreibmaschinendichtung, allerdings die an Computerterminals entstanden ist. Dies ist ein Typogramm von 1973 von einem, ich glaube, einem Playboy-Pin-Up digitalisiert. Es ähnelt den Typogrammen der konkreten Poesie, abgesehen davon, dass es nicht abstrakt, sondern konkret ist. Ja, also die Mimesis kommt hier massiv wieder rein. Es gibt wohl nichts Mimetrisches als Pornografie und Pin-Ups. Der Grund, weswegen die typografische Poesie, die Buchstabengedichte gewissermaßen als Populärkultur neu erfunden wurden seit den 70er Jahren als sogenannte ASCII-Art. Also ASCII ist der American Code of Character Interchange, Communication Interchange, ist, dass es zu dieser Zeit keine grafischen Bildschirme gab. Ja, es gab nur Textbildschirme an Computern. Und wenn man Pornografie austauschen wollte, wie es nach wie vor, wir wissen es auch bei den jetzigen Zensurdebatten, ein elementarer Bestandteil der Computer- und Netzkultur ist, dann musste man sich damals dieser Mittel behelfen und es entstand eine ganze Kultur solcher Typogramme. Ebenso, die Ästhetik des Pixels wird zu einer elementaren Ästhetik des Computers. Dies ist eine Schrift, die von der Typografin Susanna Litschko in den 80er Jahren, 1986, entworfen wurde für das typografische Label Emigre. Dies sind weitere Schriften, die sie entworfen hat. Das Interessante an diesen Schriften ist, dass sie nicht als Bildschirmschriften gedacht waren, sondern als Druckschriften. Ja? Das heißt, sie sollten genau mit diesen Pixeltreppen auch gedruckt werden und für normalen Schriftsatz verwendet werden. Oder hier, das ist eine weitere Schrift, die sie gestaltet hat, die nur rechteckige Formen verwendet, sodass man sie beliebig vergrößern kann und es nicht ausmacht, ob man sie auf einem neuen Nadeldrucker oder auf einer teuren Satzmaschine druckt. weil es nie Pixelausfransung geben kann. Es gibt keine Runden und es gibt keine Vertikalen in diesem Schriftdesign. Nun, diese Pixelästhetik verschwindet nicht, sondern wird gewissermaßen zur neuen elementaren Typografie des digitalen Zeitalters. Einerseits mit den Monospace Terminal Fonts, die man braucht, um ASCII-Art zu betreiben. Andererseits zum Beispiel hier in solchen Installationen wie dem Projekt Blinking Lights des Chaos Computer Clubs aus den frühen 2000er Jahren, installiert am Haus des Lehrers in Berlin in der Nähe des Alexanderplatzes. Es besteht aus nichts anderem als einer Installation von Lampen, jeweils einer Glühbirne in jedem Fenster des Haus des Lehrers. Da das Haus des Lehrers in den 60er Jahren in dieser modernen Architektur als Raster gebaut ist, ergibt sich sozusagen eine Pixelmatrix und es war damals jedermann möglich, über das Internet oder sogar über Mobiltelefone eigene Schriften, eigene Bilder zu projizieren, ablaufen zu lassen auf dieser Hausfassade. Und es ist sogar ein eigener Schriftfont entworfen worden. Das ist die Schrift Blinking Lights, die also genau mit dieser Geometrie, mit dem möglichen Pixelraster der Hausfassade arbeitet. Dann kann man natürlich argumentieren, hier handelt es sich nicht tatsächlich um eine Literatur in dem Sinne, dass hier gedichtet wird, sondern was hier, wie Johannes Auer es auch formuliert hat, bereitgestellt wird, ist gewissermaßen ein Interface zum Dichten. Das scheint mir sehr charakteristisch zu sein für Entwicklungen in der digitalen Kunst, in der auch in der digitalen Literatur, dass sie gewissermaßen Systeme, Plattformen bereitstellen, die es anderen Leuten erlauben zu schreiben und die gewissermaßen formale Restriktionen oder formale Parameter vorgeben, die andere dann dazu zwingen, innerhalb dieser Restriktion kreativ zu werden. Nicht? Also zum Beispiel bei der Blinking Lights Hausfassade hat man nur sehr wenig Gestaltungsmöglichkeiten, grafische Gestaltungsmöglichkeiten. Man muss also besonders kreativ werden, um auf dieser Fassade etwas darstellen zu können. Es erinnert ein bisschen an die Ästhetik und Poetik der französischen Oulipo-Gruppe, die in den 60er Jahren ebenfalls mit sogenannten Contraintes, also Selbstbeschränkungen, gearbeitet hat. Wie zum Beispiel der Selbstbeschränkung, einen Roman ohne den Buchstaben E zu schreiben. Ja? Das ist die berühmte Disparition, beziehungsweise auf Deutsch Anton Wolls Fortgang von Georges Perec, der auch im Deutschen übersetzt ein 300-seitiger Roman, in dem kein einziges Wort vorkommt, das den Buchstaben E enthält. Und ähnlich so, wie man beschränkt wird in den Buchstaben, wird man hier beschränkt in den grafischen Ausdrucksmöglichkeiten. Aber leider ist mir nicht wirklich bekannt, dass es eine interessante experimental-poetische Verwendung dieses Interfaces gegeben hätte. Die letzte Arbeit, die ich zeigen möchte, betrifft das Feld elektronisches Graffiti. Was wir gewissermaßen erfahren, ist, dass die Schrift selbst, das Applizieren von Buchstaben im öffentlichen Raum zu einer Kunst- und Subkulturform wird, in den 70er und 80er Jahren durch gesprühtes Graffiti, dann seit neuerem mit elektronischen Mitteln, so wie bei Blinking Lights, oder hier bei der Gruppe Graffiti Research Labs, eine relativ junge Gruppe, die, glaube ich, seit ungefähr 3 Jahren aktiv ist und die mit Datenprojektoren, genau wie dem, der hier meine Präsentation projektiert, arbeitet. Diese Projektoren allerdings in sehr lichtstarken Ausführungen im Stadtraum einsetzt, um unter anderem Schrift- und Bildzeichen an Häuserfassaden zu projizieren. Das ist ein kurzes Video, das ich zum Abschluss abspiele. Also was hier passiert ist, dass man hier ein Interface hat, einen Stift, und dieser Stift ist gekoppelt an einen Computer, Und der Computer ist so programmiert, dass er die Stiftbewegung dann mit einem lichtstarken Projektor an die Hausfassade projiziert. Das ist in Rotterdam gemacht, an einem Hauptgebäude der Niederländischen Telekom, als also eine Guerilla-Aktion nachts. Hm. So, ich kann es damit beschließen. Vom Apfel zu den elektronischen Graffitis. Es gibt also ein Resonanzfeld, eine Überschneidung zwischen Typografie, Schriftgestaltung und Sprachgestaltung. Meine pessimistische These ist, dass es gewissermaßen eine wirkliche Überschneidung, eine Konvergenz gab, nur in den 60er Jahren in der konkreten Poesie, dass davor diese beiden Traditionen auseinanderlagen und dass sie danach wieder auseinandergegangen sind. Es sei denn, man verwendet einen erweiterten Literaturbegriff. Also man sagt, auch die Punk-Fanzines sind Literatur, sind Dichtung, auch die unlesbaren Schriften von Carson und Brody oder Blockland und von Rüssum sind Dichtung. Also wenn man sich aus diesen Kategorien herausbewegt. Ich lasse mich auch gerne widerlegen. Ich würde auch sagen, dass das gerade paradoxerweise für den gesamten Komplex der Netzdichtung relativ wenig mit Typografie und Schriftgestaltung gemacht wurde. Warum? Weil es nämlich nach wie vor technisch sehr schwierig ist, Bildschirmtexte typografisch zu manipulieren. Wenn man zum Beispiel für das World Wide Web Texte gestaltet, kann man eigentlich nur mit den vorinstallierten Schriften, die im System vorhanden sind, arbeiten. Es ist bis heute fast unmöglich, es gibt beginnende Standards, aber es ist sehr schwierig, tatsächlich eigene experimentelle Typografien im Computer zu implementieren, es sei denn, man geht den Umweg über das Bild. Ja? Also man generiert Bilder auf dem Bildschirm, die dann Schriften darstellen. Aber es ist tatsächlich ein gewissermaßen ein Paradox, dass uns die Desktop-Publishing-Welt der Print-Typografie auf dem Computer sehr viele Freiheiten, sehr viele Programmiermöglichkeiten gibt und dass die Bildschirmwelt des Web typografisch relativ restringiert ist. Es sei denn, man geht Umwege, die dann auch Nachteile haben, weil dann Texte nicht mehr als Texte kopierbar sind, etc. Ich möchte es damit beschließen und danke Ihnen fürs lange Zuhören. Es war viel Material. Und deswegen möchte ich jetzt aufhören. Danke.